Als ich über Vesak nachdachte, vor ein paar Wochen, als ich dachte, oh, ich würde gerne einen Vortrag halten oder was könnte das Thema unseres Tages sein, dachte ich, na, es geht ja nicht nur darum, dass wir uns erinnern an dieses Ereignis, also einfach, dass wir daran denken, dass es das gab, sondern ein ganz wichtiger Aspekt davon ist, dass wir, ich jedenfalls, eine ganz tiefe Dankbarkeit dafür empfinde, dass der Buddha Erleuchtung erlangt hat. Und dann dachte ich, oh, Dankbarkeit ist ein hervorragendes Thema für Vesak. Das ist ein Thema, was mir so hochsprang und ich dachte, ja, das ist was, darüber möchte ich sehr gerne sprechen. Das möchte ich ganz gerne mit euch mehr erforschen an diesem Tag, dieses Thema. Und mir fiel auch gleich einiges ein. Ich dachte, oh, da halte ich einen Vortrag zu. Aber es waren noch sehr vage Gedanken, also mehr so assoziative Gedanken. Das war noch keine klare Struktur. Ich hatte nur ein sehr starkes Gefühl für das Thema. Und als ich dann anfing, mich auf den Vortrag vorzubereiten, habe ich erfahren, dass letztes Jahr zu Vesak Sangharakshita einen Vortrag zum Thema Dankbarkeit gehalten hat. Da dachte ich, ja, das ist praktisch. Den habe ich mir dann angehört. Und ich denke, vieles von dem, was ich jetzt sagen werde, ist eigentlich, was Sangharakshita auch voriges Jahr in seinem Vortrag gesagt hat. Also ich werde seiner Struktur folgen, weil ich denke, besser könnte ich es auf keinen Fall sagen. Und warum das nicht weitergeben? Also ich werde es teilweise erweitern mit meinen eigenen Gedanken, aber im Großen und Ganzen folge ich der Struktur von dem, was Sangharakshita zu dem Thema gesagt hat. Ja, und zwar, er beginnt das Thema mit einer Geschichte, das macht er ja immer sehr gerne, mit einer Erzählung, und zwar nicht eine Erzählung von der Erleuchtung selbst, sondern eine Erzählung oder eine Legende aus den Wochen nach der Erleuchtung. Und zwar der Tradition nach ziemlich bald nach der Erleuchtung, eine Quelle sagt in der zweiten Woche nach der Erleuchtung. Und es war so, dass der Buddha natürlich, er hat diese Erleuchtungsnacht gehabt, er hat Erleuchtung erlangt und er ist dann nicht sofort aufgestanden und gesagt, phew, geschafft, jetzt lass mal uns an die Arbeit gehen, sondern weil es so ein machtvolles Erlebnis war, brauchte er Zeit, um das sozusagen eindringen zu lassen, um das sein ganzes Wesen durchdringen zu lassen. Und es heißt, dass er wochenlang noch in der Nähe des Bodhibaums blieb. Also manche Schriften sagen 4 Wochen, andere sagen 7 Wochen, andere sprechen von 9 Wochen, wo er unter dem Bodhibaum oder in der Nähe des Bodhibaums blieb, um sozusagen diese gewaltige Erschütterung in sich aufnehmen zu können und jeden Aspekt seines Seins davon durchdringen zu lassen. Und eine Episode eben aus dieser Zeit ist, da wird erzählt, dass der Buddha zum Nordosten des Baumes schritt, also ein Stückchen vom Baum entfernt, und dass er dort stand, und zwar eine ganze Woche lang stand, mit dem Blick auf den Baum gerichtet, auf den Bodhibaum gerichtet. Und es heißt, dass er da einfach stand, eine Woche lang, ohne zu blinzeln, und er schaute nur den Baum an. Ich weiß nicht, ob wir das wörtlich verstehen müssen, dass er eine ganze Woche stand, ohne zu blinzeln, aber es ist eine Legende und die hat natürlich die drückt was aus durch diese Bilder. Und warum stand er da und schaute den Baum an? Er schaut ihn an aus Dankbarkeit, weil dieser Baum ihn in der Erleuchtungsnacht beschirmt hatte, ja, weil er unter diesem Baum einen Platz gefunden hatte, um in seiner Meditation, um zu meditieren und in der Meditation in diesen Kampf auszutragen. Und später wurde anscheinend an dieser Stelle ein Stupa errichtet, der hieß der Stupa der nicht blinzelnden Augen. Und es gibt einen Bericht von einem Mann namens Huang Zhang. Das ist auch eine der Figuren auf unserem Zufluchtsbaum, für diejenigen, die den Zufluchtsbaum kennen. Das ist ein chinesischer Pilger aus dem 7. Jahrhundert, der viele Jahre in Indien verbracht hat. Also er hat diese gefahrvolle Reise nach Indien auf sich genommen, um den Dharma in Indien genau aus erster Hand zu studieren und nach China zurückzubringen. Und er hat ausführliche Memoiren seiner Reisen durch Indien geschrieben. Und in einer der Memoiren steht das Folgende. Also er beschreibt eben seinen Besuch in Bodh Gaya, der Stätte der Erleuchtung. Zur linken Seite der Straße, nördlich von dem Ort, an dem der Buddha wandelte, findet man einen großen Felsen. Auf diesem befindet sich, in einem großen Vihara, ein Bildnis des Buddha mit erhobenen Augen, der aufwärts blickt. An dieser Stelle saß der Buddha 7 Tage lang und schaute auf den Bodhibaum. Ja, also der Buddha, eine der ersten Sachen, die er offensichtlich gemacht hat nach seiner Erleuchtung, war diese tiefe Dankbarkeit zu bezeugen einem Baum gegenüber. Ja. Und kurze Zeit später haben wir eine kleine ähnliche Episode, Ihr kennt alle die wahrscheinlich diese Geschichte, wie der Buddha sich entschieden hat zu lehren, wie er sich fragte, ob es überhaupt möglich sei, den Dharma zu lehren, also diese Wahrheit, die er gefunden hatte, irgendjemandem zu vermitteln, ob das überhaupt möglich sei, dass irgendjemand das verstehen könnte, weil das so subtil war und so ungreifbar. Und wie dann der Götterkönig Brahma Sahampati zu ihm kam und ihn bat zu lehren, ihn inständig bat, er möge doch bitte lehren, es gäbe einige Wesen, die nur wenig Staub auf den Augen haben und sie würden seinen Dharma begreifen. Und daraufhin der Buddha sagte, er wird lehren, sich bereit erklärte, den Dharma zu lehren. Und dann stellte sich natürlich die Frage, wer wäre der Erste, wem sollte er zuerst den Dharma lehren, diese schwer zu erfassende Lehre. Und die ersten Personen, an die er dachte, waren seine eigenen beiden früheren Lehrer. Ja, er hatte in der Zeit, bevor er Askese übte, hatte er zwei Lehrer gehabt, bei denen er auch bestimmte Meditationstechniken gelernt hatte. Und diese beiden Lehrer waren die ersten, an die er dachte. Und wir können vermuten, dass er einfach auch aus Dankbarkeit an sie dachte. Dass er ihnen dankbar war für das, was er von ihnen bekommen hatte und deswegen auch ihm gerne als Erste den Dharma sie lehren wollte. Aber als er an sie dachte, flüsterten ihm unsichtbare Wesen zu, dass beide schon verstorben waren. Der eine in der Nacht oder einen Tag zuvor und der andere 7 Tage zuvor. Und die nächsten Personen, an die der Buddha dann dachte, waren diese 5 Asketen. Ihr kennt wahrscheinlich diese Episode, dass in der Zeit, in der er diese Selbstkasteiung übte, hatte er 5 Gefährten, die mit ihm zusammenlebten und ihn auch als ihren Lehrer betrachteten oder als ihren Gefährten betrachteten. Und er sagte dann, in einer Version heißt es, die 5 Asketen waren mir eine große Hilfe, als ich die Selbstkasteiung übte. Ich möchte sie den Dharma lehren. Also wiederum war der Buddha offensichtlich dankbar diesen Menschen gegenüber. Und das eine der ersten Sachen, die er machen wollte, war ihm das sozusagen, ihm diese Dankbarkeit zu zeigen, indem er ihnen den Dharma brachte. Ja, also die ersten Dinge oder teilweise die ersten Sachen, die der Buddha tat nach seiner Erleuchtung, war Dankbarkeit zu bezeigen. Seinen Lehrern gegenüber, seinen Gefährten gegenüber und sogar einem Baum. Das mag uns besonders überraschen. Vielleicht ist es leichter zu verstehen, warum er auch einem Baum diese Dankbarkeit zeigen konnte, wenn man weiß, dass die Inder oder damals auch in den Schriften das ganz klar wird, dass sie die Natur nicht als unbelebt empfunden haben. Also ein Baum war nicht nur einfach ein Baum, sondern Bäume und Blumen waren auch von Geistern erfüllt. Also die haben die Natur auch viel lebendiger wahrgenommen, als wir das heute tun. Ja, und dann finden wir nochmal in einer anderen buddhistischen Schrift, das ist jetzt nicht, hat nichts mit der Erleuchtungsgeschichte zu tun, das Mangala Sutta, das ist ein sehr bekanntes Sutta aus dem Pali-Kanon. Eines, was in den traditionell buddhistischen Ländern sehr oft von Mönchen rezitiert wird, an allen möglichen Gelegenheiten. Und da werden verschiedene Dinge aufgezählt, die Heil bringen, heißt es in einer Übersetzung, oder glücksverheißende Zeichen. Und eines dieser glücksverheißenden Zeichen ist eben auch Dankbarkeit. Ein dankbares Gemüt, heißt es in dieser Schrift. Ein dankbares Gemüt ist eines dieser verheißungsvollen Zeichen, also eines der Zeichen, dass man spirituellen Fortschritt macht. Und mein Eindruck, mein persönlicher Eindruck, der entstanden ist, ist, dass Dankbarkeit nicht sehr oft in den Schriften so ausdrücklich zum Thema wird. Aber ich habe das Gefühl, dass es implizit ständig durchscheint. Also als würden viele der Geschichten, die atmen Dankbarkeit aus. Das entströmt zwischen den Zeilen, obwohl Dankbarkeit selten Thema einer Lehrrede ist. Vielleicht eigentlich überhaupt nie. Ich wüsste von keiner. Ja, aber trotzdem, man kann in so vielen Episoden merken, dass Dankbarkeit eine ganz wichtige Eigenschaft war, die viele Schüler des Buddha hatten. Also wir können zum Beispiel an Ananda denken, der lange Jahre der Begleiter des Buddha war. Und er hatte so eine Haltung von Verehrung und Liebe, also nicht nur Verehrung, sondern wirklich Liebe, herzempfundener Liebe für den Buddha. Und ganz deutlich auch sehr, sehr tiefe Dankbarkeit, die er ihm gegenüber empfunden hat. Oder wir können auch an Milarepa denken. Ja, Milarepa, sehr berühmte Figur aus dem tibetischen Buddhismus, ein Asket, der in den Bergen hochlebte und Erleuchtung auch erlangt hat. Und er hatte eine ganz, ganz tiefe Herzensverbindung mit seinem Lehrer Marpa. Und wenn man die Lieder des Milarepa liest, dann fängt jedes einzelne dieser Lieder immer an mit einer Dankbarkeitsbezeugung oder einer Verehrungsbezeugung an seinen Lehrer Marpa. Also jedes Lied fängt an mit sowas wie, ich verneige mich vor den Füßen des großen Marpa oder danksam meinem Lehrer, dem großen Marpa. Also immer erst eine solche Zeile und dann fängt er mit seinem Lied an. Also da ist diese ganz tiefe Dankbarkeit auch so spürbar.